herzlich willkommen zum NMA Fireside Chat, dem 45-minütigen Podcast-Format des Next Media Accelerator. Die Hosts Christoph Hüning und Nico Loma sprechen im Wechsel mit interessanten Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des NMA Fireside Chat. Mein Name ist Nico Loma und ich freue mich total, dass ich heute Matthias Bannert begrüßen kann. Matthias hat nämlich etwas Neues gemacht, nämlich eine Website gestartet mit einem wahnsinnigen Angebot für Medieninsider. Matthias, erzähl doch mal, was ihr macht.
Ja, bei uns ist das der Name auch Programm. Medieninsider.com haben wir gegründet. Mein Partner ist Marvin Schade, hat früher bei media.de gearbeitet. Und wir haben ein Magazin gemacht, was sich an die Medienbranche, an Journalisten, an Verlagsleute richtet und sozusagen über die Medienbranche auch berichtet. Und wir haben unseren Fokus so ein bisschen auf Transformation gesetzt und wollen auch nicht nur negativ über die Branche schreiben, sondern auch so ein bisschen Hilfestellung geben, Geschäftsmodelle aufzeigen, Strategien zeigen, mit Leuten reden, die in der Branche was bewegen, die Branche auch voranbringen. Ja, und das ist das, was wir tun.
Was ich generell gut finde, aber was ich auch nicht verstehe, ist, es gibt doch schon so viele Mediendienste von Kress über W&V, Horizont. Dann haben wir noch Turi 2, die das alles aggregieren. Media gibt es. Dann gibt es Kolumnen von Renner bei der Berliner Zeitung und so weiter und so fort. Es gibt doch ganz viel über diese Branche, dieser Nabelschau der Branche. Es gibt ZAP übrigens auch noch im Fernsehen und auf YouTube und so. Warum braucht es jetzt noch einen Dienst, der sich um diese Themen kümmert?
Ja, gute Frage. Das gleiche die Frage haben wir uns eben auch gestellt und das sozusagen ein bisschen auch aus der Nutzerperspektive gesehen. Wir haben überlegt, reicht uns das Angebot, was am Markt ist, auch uns aus? Und die Antwort ist da gewesen, nein. Uns fehlt so ein bisschen eine neue Generation von Mediendiensten. Also wenn man sich die anderen anguckt, die sind ja auch altersmäßig. Also sowohl die Gründung ist ein paar Jahre her, als auch die Leute, die dort arbeiten oder Herausgeber sind. Die sind schon wahrscheinlich ein paar Jahre älter als Marvin und ich. Und was uns so ein bisschen fehlt, ist sozusagen einfach auch der Blick der neuen Mediengeneration auf die Branche. Und das ganze Thema Transformation wird zwar überall auch so ein bisschen mitgemacht, aber uns fehlt so ein bisschen auch so die Digital Natives in der Branche, ja, also sozusagen Leute, die, also Marvin und ich sind jetzt nicht so jung, dass wir irgendwie Kassettenplayer nicht mehr kennen, aber wir sind mit dem Internet aufgewachsen, wir verstehen, glaube ich, Geschäftsmodelle im Internet ganz gut und sehen uns so ein bisschen auch als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten. Also was Medieninsider machen will, ist nicht die anderen ersetzen, also die haben alle ihre Berechtigung und auch ihre Zielgruppe und sicherlich auch ihren Fokus. Aber wir wollen sozusagen da nochmal eine Nische bedienen, die eben aus unserer Sicht noch nicht genug in der Berichterstattung stattfindet. Und tatsächlich, wir sind 3 Monate am Start. Also das Feedback, was wir bekommen, geht auch tatsächlich in die Richtung, wie wir uns das ausgemalt haben. Also dass die Leute wirklich sagen, ein Mediendienst wie euch, den braucht es oder das haben wir vorher vermisst. Und ich glaube, das Zweite, was auch nochmal interessant ist, ist sozusagen dieses Insidertum. Also wir wollen tatsächlich aus der Branche Dinge berichten und haben auch in letzter Zeit irgendwie bewiesen, dass wir durchaus auch Insiderwissen haben, über das wir schreiben können.
Aber das Insiderwissen ist weniger, wer wechselt demnächst von Verlag A zu Verlag B, sondern das Insiderwissen ist eher, was sind Geschäftsmodelle, die im Kommen sind, was sind Strategien, die man entwickeln sollte oder wo liegt euer Expertenwissen,
Insiderwissen? Tatsächlich sind wir auch nicht frei davon, über Personalien zu plaudern, bevor sie kommuniziert sind. Das machen wir natürlich auch gerne. Aber tatsächlich, unser Fokus ist, Leute zu Wort zu kommen, lassen die auch was Neues zu erzählen haben. Also wir gucken auch außerhalb von Deutschland. Wir haben jetzt vor allem uns, würde ich sagen, als einer der ersten Mediendienste das Thema Substack oder also Paid Newsletter angeguckt, gesehen, wie in den USA das durchaus ein Trend ist, den Deutschland wahrscheinlich demnächst erreichen wird oder auch schon erreicht. Und da gucken wir also sehr zukunftsgewandt rein und das würden wir schon als Insiderwissen bezeichnen. Und das ist vor allem das, was auch unsere Nutzerschaft oder unsere Leserschaft auch weiterhilft.
Ja gut, ich meine, über Substack habe ich mit Christoph in unserer W&V-Kolumne natürlich schon, glaube ich, vom Jahr geschrieben. Aber das ist gut, dass das jetzt bei euch auch gut. Nee, aber mal Spaß beiseite. Wie ist denn euer Blick auf die Branche? Du hast von Transformation geredet, klar, darüber redet jeder, Aber siehst du dann auch diese Transformation oder sind das immer nur so kleine, zarte Pflänzchen, die irgendwo aufblühen, aber eigentlich will man doch lieber weiter Print machen?
Also ich habe erstmal ganz großes Vertrauen darin, dass es auch in Zukunft noch Journalismus geben wird. Also es gibt da so einen Abgesang auf die Medien, ja. Wenn man sich die Auflagenzahlen der Zeitung anguckt und auch die Reichweiten der klassischen Medien, die sind ja schon nicht besonders gut. So, also ich habe trotzdem Vertrauen, dass es Journalismus gibt und Transformation kann ja zum einen sein, dass die bestehenden Player sich transformieren sozusagen und anfangen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Reichweitenmodelle zu entwickeln, neue Plattformen für sich zu erschließen. Das ist das eine, was in Transformation spannend ist. Das andere ist, was machen denn neue Player sozusagen am Markt? Also ist zum Beispiel der Aufstieg, Fall würde ich jetzt nicht sagen, aber der Aufstieg von BuzzFeed ist ja auch eine Transformation. Da hat sich praktisch ein neuer Verlag gebildet, der jetzt irgendwie kürzlich auch die Huffington Post übernommen hat. Also da haben sich so neue Verlage gebildet, die durchaus mithalten können mit New York Times, Washington Post und Co. Also da durchaus einen signifikanten Teil des Lesermarkts, aber auch des Werbemarktes abgreifen. Und das ist ja auch eine gewisse Transformation, auf die wir zusteuern. Und ich sehe unter anderem auch so Unternehmen wie uns selbst, also dass wir sozusagen von null auf also null starten können und sozusagen einfach von Tag 1 mit einem Geschäftsmodell starten können. Und dass das funktioniert, sehen wir an uns selbst, das sehen wir aber auch an anderen Playern, die gar nicht verlagsabhängig sind.
Magst du mal erläutern, was euer Geschäftsmodell ausmacht?
Genau, also wir haben von Anfang an darauf gesetzt, also wir haben uns überlegt, wir wollen gerne so ein Magazin machen, wie können wir das finanzieren? Und da haben wir gesagt, okay, wir setzen von Anfang an auf ein Abo-Modell, das heißt, man muss einen monatlichen Beitrag bezahlen, um uns lesen zu können. Und nahezu 100% aller Artikel sind auch hinter unserer Paywall. Das Einzige, was so ein bisschen vor der Paywall sind, so ein bisschen Personalien oder so, also nicht der Kern unseres Produktes. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, dass wir eine sehr konsequente Page-Strategie fahren. Das heißt, keine Inhalte sind bei uns free, also weder irgendwie einzelne Artikel, noch setzen wir irgendwelche Inhalte nach einer bestimmten Zeit vor die Paywall. Also wir sagen sozusagen, der Journalismus hier muss bezahlt werden. Und das ist das eine. Die eine Säule sind eben diese Subscriptions-Abos. Und die zweite Säule sind Einzelverkäufe, das heißt, wir zu bestimmten Themen bringen wir nochmal eigene Publikationen raus, die nennen wir Insight. Der erste Insight, den wir rausgebracht haben, ist ironischerweise auch noch zum Thema Paid Content und ist praktisch ein 70-seitiges PDF, was man sich runterladen kann, aber was man auch nochmal einzeln bezahlen muss. Das kostet für Abonnenten nur die Hälfte, aber trotzdem muss jeder da nochmal für bezahlen, der es lesen will. Und da richten wir uns vor allem auch an Leute, die Medienzeile nicht abonnieren wollen, sich aber für das Thema interessieren. Das heißt, sie können sich den Insight runterladen, bezahlen und den dann in Ruhe lesen. Und die dritte Säule ist sozusagen die für uns erstmal nicht so relevante, aber durchaus trotzdem wichtige, ist dann Werbung. Also wir wollen nicht ganz werbefrei sein. Wir probieren verschiedene Werbeformate aus. Da muss man, glaube ich, auch eine Balance finden zwischen welche Werbung lässt ein Mensch zu, der uns auch abonniert hat, also der schon dafür bezahlt. Da muss man, glaube ich, eine Balance finden. Das, glaube ich, haben wir ganz gut. Unsere Website selber ist nahezu werbefrei. Also Bannerwerbung zum Beispiel haben wir nicht, aber wir haben Advertorials, die zum Thema passen. Wir haben unseren Newsletter, der im Übrigen kostenfrei ist. Also den haben wir nochmal extra mit Werbung vermarktet. Also und durch diese drei Säulen haben wir uns, glaube ich, ein Geschäftsmodell aufgebaut, was nicht ganz so krisenanfällig ist. Also in der Corona-Krise hat man ja auch mitgekriegt, dass Medien, die nur auf Werbung setzen, durchaus Probleme bekommen. Und ich glaube, dass wir mit dem Mix aus Subscriptions, Einzelverkauf und Werbung da ein Geschäftsmodell haben, was gut funktionieren kann.
Und ihr seid noch zu zweit und habt sicherlich Freelancer, die euch irgendwie zuarbeiten.
Genau, also wir sind im Gründungsteam zwei Leute und haben aktuell zwei Freelancer, die uns noch zuarbeiten und wollen jetzt erstmal so eine solide Abonnentenbasis aufbauen, mit der wir sozusagen einmal uns selbst finanzieren können, um dann weitere Redakteure auch einzustellen.
Okay, und mal so in die Zukunft gedacht, also ich bin ja Investor, ich habe immer so diesen Blick, was kann in den nächsten 2-3 Jahren kommen? Ist das ein rein deutsches Thema oder wollt ihr euch europäisch noch ausdehnen oder wie stellt ihr euch das vor, wenn jetzt die Zahlen sich weiter so entwickeln, wie ihr euch das vorgenommen habt?
Also erstmal aus geschäftlicher Sicht ist es für uns auch ein Testcase. Also wir gucken erstmal, kann man mit Fachmedien einen Abonnentenstamm aufbauen? Nach 3 Monaten würde ich sagen, ja. Wir warten jetzt aber erstmal ab, wie sich das entwickelt. Und dann ist die Überlegung, wie können wir das skalieren? Also das, die eine Skalierung ist natürlich in andere Länder reinzugehen. Also beispielsweise, also naheliegend ist Schweiz und Österreich natürlich. Und wenn das ganze Portal an sich funktioniert, ist die Überlegung auch natürlich im englischsprachigen Raum was zu machen. Allerdings muss man sagen, ist die Konkurrenz dort härter. Also da gibt es schon tatsächlich andere Medienportale, die einen ähnlichen Ansatz fahren wie wir. Also Digiday zum Beispiel ist sehr, sehr großartig. Und da ist natürlich schwierig, auf dem Markt auch gegen anzutreten. Da müssen wir nochmal eine Konkurrenzanalyse machen. Und die zweite Skalierungsmöglichkeit ist einfach thematisch. Also einfach zu gucken, ob wir vielleicht in andere Themengebiete reingehen. Es muss ja nicht immer Medienjournalismus sein. Ich selbst habe noch ein Magazin für das Thema New Mobility. Und da ist natürlich auch, da lernen natürlich beide Magazine voneinander, New Mobility, das Magazin moving.de heißt das, das setzt zum Beispiel momentan nur auf Werbung, also Werbefinanzierung. Und so habe ich 2 Geschäftsmodelle, die ich gerade teste. Und dann zu überlegen, okay, lass uns das Learning von einem Magazin auch in das andere, es liegt nah, aber vielleicht gibt es noch andere Themengebiete, die für uns spannend sein können, wo man einfach mit Fachjournalismus eben einen Abonnentenstamm aufbauen kann.
Ist es denn abseits des Fachjournalismus möglich, mit einem digitalen Produkt eine Reichweite in Deutschland aufzubauen, die man dann auch monetarisiert bekommt, sodass man Leute vernünftig bezahlen kann?
Ich hoffe, dass das so ist. Nein, also ich bin da eigentlich positiv gestimmt. Ich glaube, die Frage ist ja, welche Monetarisierungsmöglichkeiten gibt es? Das Thema Bannerwerbung, würde ich sagen, ist so ein bisschen auch durch. Also die Anzeigenpreise sind so weit im Keller, dass man sozusagen einfach man muss schon 1 Million Reichweite haben, um da irgendwie Land zu gewinnen. Und ich meine, du kennst selber die Preise wahrscheinlich von Google Ads und Co. Das ist irgendwie einfach nicht attraktiv für einen Publisher. Das heißt, man muss sich da mit anderen Werbeformen, glaube ich, auseinandersetzen. Also Stichwort Advertorials oder auch Videowerbung oder gibt da noch andere Native-Formate. Das glaube ich schon und das geht dann auch mit kleineren Reichweiten. Und das andere ist eben das ganze Thema Paid Content. Und da glaube ich schon dran, dass Paid Content durchaus eine Zukunft hat. Und bei beiden Formen, also sowohl bei Werbevermarktung als auch bei Paid Content, muss man halt dem, der bezahlt, irgendwie dem klar machen, warum er bezahlt. Also dem Leser klar machen, okay, das, was du hier bekommst, bekommst du nirgendwo anders oder ist es das einfach wert, bezahlt zu haben oder und so weiter. Und dem Werbekunden muss man aber auch sagen, okay, schalte die Anzeigen bei mir, da zahlt sie eben nicht 20 Cent pro 1000 Aufrufe wie bei Google, wobei das ein sehr hoher Preis ist noch für Google, sondern du zahlst hier irgendwie ein TKP von, keine Ahnung, 50, 80, 100, 200 Euro, aber dafür erreichst du die und die Leute und die bringen dir viel mehr, als irgendwie auf Reichweite zu setzen. Und wenn du das hinkriegst als Publisher, zu erklären, warum es wert ist, bei dir Anzeigen zu schalten oder dich zu abonnieren, dann denke ich, dass da schon eine Zukunft bei ist.
Wenn wir uns mal angucken, was in UK, aber auch in USA passiert ist in den letzten Jahren, da gibt es ja diese sogenannten News Deserts, also Regionen, wo es keine herkömmliche Tageszeitung mehr gibt. Da entstehen neue Formate, die eher Community getrieben sind und sich dann sehr auf lokale News fokussieren. Dahingegen wirken die Tageszeitungen, die wir in Deutschland haben, ja noch wie ein Gemischtwarenladen mit aus aller Welt, Panorama, Weltpolitik, Sport, national, international, obwohl ja eigentlich das Lokale im Fokus sein sollte bei einer lokalen Tageszeitung, wird ja alles reingemischt, immer noch aus diesem Ansatz von früher, der Abonnent will auf einen Blick alles haben. Mittlerweile hat ja der Leser oder die Leserin die Möglichkeit, mit nur einem Klick auch alles andere zu haben. Ist das nicht noch von dieser Angebotsvielfalt eigentlich völlig anachronistisch?
Total. Also ich habe meine journalistischen Anfänge auch wie viele andere im Lokaljournalismus gehabt. Und ich glaube, dass bis heute, also tatsächlich seit ich nicht mehr im Lokaljournalismus, aber bis heute, das sind jetzt irgendwie auch schon mehr als 10 Jahre, hat sich irgendwie kaum was verändert. Und ich glaube, dass lokale, regionale Zeitungsverlage fundamental etwas falsch machen. Also ich glaube sogar, dass ich bin davon überzeugt, dass der lokale Journalismus die Medienkrise noch am besten überstehen kann, weil die Informationen, die lokalen Informationen, die sind erstens hochemotional, zweitens meistens exklusiv, weil es keinen zweiten Player gibt Und unter diesen zwei Gesichtspunkten frage ich mich, warum die es nicht schaffen, irgendwie ein digitales Geschäftsmodell draufzusetzen. Und es muss auch noch nicht mal digital sein. Es kann sogar weiterhin im Print funktionieren. Ich muss nur dem Leser klar machen, warum meine Lokalzeitung unverzichtbar ist. Und wenn ich dann aber irgendwie von 20 Seiten Umfang, 15 Seiten aus irgendeiner Mantelredaktions GmbH zugeschüttet bekomme, dann frage ich mich als Leser natürlich auch, warum soll ich 1,20 Euro pro Tag bezahlen dafür, dass ich irgendwie News lese, die ich in der Tagesschau hatte, die ich irgendwie beim Surfen auf web.de finde. Ja, das ist überhaupt nichts, was es wert ist, bezahlt zu werden. Und dann kommt dazu, dass ich dass die ganzen Ressourcen natürlich dafür, also sowohl menschliche Ressourcen als auch finanzielle Ressourcen dafür ausgebe, irgendwie den Mantel zu bestücken oder einzukaufen. Und dann aber stattdessen könnte ich ja die Möglichkeit auch haben, mit Lokalreportern einfach die Zeitung voll zu machen und dann irgendwie 2-3 Lokalreporter mehr einzustellen und dafür aber exklusive lokale News zu schaffen. Und das verstehe ich bis heute nicht und ich finde das auch ultra schade. Und deswegen juckt es mir auch in den Fingern, selbst nochmal im Lokaljournalismus irgendwie was zu gründen. Einfach nur, um eine Blaupause zu zeigen, es geht sehr wohl, mit Lokaljournalismus Geld zu verdienen.
Welche Rolle spielen bei all diesen Themen neue digitale Formate, die wir eigentlich schon seit ewigen Zeiten haben, die aber gerade so eine Renaissance erfahren, wie Podcasts? Ich selber nehme, glaube ich, mehr Podcasts auf, als ich mir anhöre. Aber ich lese unfassbar viele Newsletter mittlerweile, obwohl ich eine Zeit lang, glaube ich, alle abbestellt hatte, weil ich die alle sinnlos fand. Und mittlerweile bin ich begeistert, wie gut Newsletter sind und wie gut sie mich erreichen können. Ist das etwas, was für herkömmliche Tageszeitungen relevant ist, oder ist das nur so ein kurzer Hype, der bald wieder weg ist?
Also ich glaube, bei Newsletter machen wir alle so die gleiche Wellenbewegung zu. Also wir abonnieren immer ganz viel und dann bestellen wir wieder ganz viel ab und dann abonnieren wir jetzt, mache ich genauso. Aber in der Tat, du sprichst was Interessantes an. Eigentlich entdecken wir sozusagen aus Publisher-Sicht, aus Mediensicht wieder Formate, die vorher irgendwie exklusiv besetzt waren, beispielsweise von Online-Versandhäusern. Ja, also ein Newsletter für ein Amazon, von Zalando und so weiter hat man immer alle bekommen und hat sie nervig gefunden. Und jetzt fangen wir halt an, irgendwie ein ganz klassisches olles Medium wie eine E-Mail, also eine E-Mail ist ja auch aus technischer Sicht einfach oll, aber wieder zu entdecken und zu benutzen und sie zu kombinieren mit anderen Sachen. Also jetzt fangen auch die ersten an, Newsletter irgendwie paid zu machen, einfach zu sagen, okay, das, was ich da verschicke, das ist etwas wert, bezahlt zu werden und dann einfach einen Bezahlprozess draufzusetzen, eine Abonnentenverwaltung, das ist auch technisch erstmal ein Schritt, den man gehen muss. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ja, ich glaube, dass sich Verlagshäuser grundsätzlich mit allen möglichen Ausspielformen beschäftigen sollen. Also viele Verlage haben ja irgendwann angefangen, irgendwie Social Media für sich zu entdecken, aber bislang immer nur so als Traffic-Schleuder genommen. Also einfach zu sagen, okay, ich poste was auf Facebook und hoffe, dass die Leute auf meine Website klicken, damit ich da Geld verdiene. Aber niemand ist auf die Idee gekommen, den Inhalt zu distributen. Also zu sagen, okay, ich nehme, also wir hatten ganz kurz mal einen Trend mit diesen Native Articles da auf Facebook. Das haben auch viele wieder eingestellt, aber so der Ansatz war schon gut. Ich nehme meine Inhalte und verbreite sie. Eigentlich ist mir doch als Journalist oder als Verlag nur wichtig, dass die Inhalte von mir konsumiert werden. Und wenn sie, der eine möchte sie vielleicht ausgedruckt als in den Briefkasten haben und der nächste möchte sie als E-Mail im Newsletter haben und der nächste hört sich das vielleicht auch lieber als Audio an. Und da verstehe ich so die Verlage nicht, warum die nicht diese Ausspielwege nutzen. Jeweils mit eigenen Geschäftsmodellen versehen und dann irgendwie zusehen, dass sie sich irgendwie verbreiten. Das ist ganz klare Empfehlung von mir, das auf jeden Fall zu nutzen. So. Wir haben leider nicht so viele Ressourcen, das alles mitzuspielen, aber Newsletter haben wir auch. Und wir merken auch, dass wir mit einem Newsletter eine ganz andere Zielgruppe nochmal bedienen als mit unserer Website und unserem Abonnentenstamm. Ja.
Was wir gesehen haben bei einem Startup von uns, Lütt aus Norwegen, das war echt ein ganz spannender Insight, dass bei Bergens Tidende, die explizit Podcast genutzt haben, um Digitalabonnenten zu bekommen, weil die eben Podcast gemacht haben mit den Local Heroes, die man eben nur in Bergen kennt und wo eigentlich auch nur die lokale Zeitung Zugriff drauf hat, weil die eben nicht überregional oder national bekannt sind, die Leute. Und durch diese Inhalte, die als Podcast hinter der Paywall dargereicht werden, werden Abonnenten generiert. Das finde ich total spannend, aber habe das in Deutschland noch nicht gesehen. In Deutschland ist, glaube ich, ein Podcast immer noch so ein Chefredakteurs-Feature, dass der sich irgendwie hinsetzt und mit Promis über irgendwas redet. Und das ist, glaube ich, immer noch so ein Vanity-Tool. Oder siehst du, dass es jetzt schon in Geschäftsmodell wirklich eingebettet wird?
Teils, teils. Also ich finde dass wir oft sehr inspirationslos an neue Medienformate auch gehen. Also zum Beispiel, als dann Newsletter innen waren, haben alle ein Morning Briefing geschrieben, und als Podcast dann irgendwie hochkam, haben alle irgendwie einen Podcast gestartet. Aber keiner hat sich mal Gedanken gemacht, okay, welche Ressourcen wende ich auf, welche Lücke will ich bedienen, die nicht andere schon bedient haben. Ich meine, wie viele Morning Briefing gibt es denn? Also das ist irgendwie sinnfrei, da noch neue zu launchen. Wir werden es auf jeden Fall nicht tun. Aber die Verlage haben sich teilweise nicht so richtig Gedanken gemacht darüber, und das finde ich schade. Allerdings merkt man schon ein Umdenken. Also wenn wir als prominentes Beispiel das Podcast-Imperium von Gabor Steingart nehmen, der jetzt irgendwie angekündigt hat, seine Podcasts eben doch hinter die Paywall zu stellen, dann haben wir auch so Player wie Podimo am Markt, die durchaus ein Monetarisierungsmodell da hinstellen und auch sagen, lass uns mit Verlagen zusammenarbeiten und Inhalte hinter die Paywall machen. Die Welt hat zum Beispiel auch Podcasts produziert, die auf Welt.de hinter der Paywall waren oder über Podimo eben bezahlt abzurufen waren. Also da ist schon eine Bewegung im Markt, und das stimmt mich positiv. Auf der anderen Seite kann man ja auch diese ewige Podcast-Werbung auch nicht ertragen. Also es gibt ja, sagen wir mal, einen Hamburger Podcast aus dem Marketingbereich, der da irgendwie sehr exzessiv Werbung halt irgendwie einfach minutenlang da reinmacht. Das ist irgendwie alles ganz nett, und sicherlich trägt das auch bei, den Podcast zu finanzieren, weil das ist auch aufwendig. Aber es gibt dann noch andere Modelle, und das finde ich ganz spannend, dass wir jetzt in eine Zeit gelangen, in denen die Nutzer draußen durchaus schon verstehen, wenn ich etwas exklusiv haben will, muss ich dafür bezahlen, oder ich kann dafür bezahlen. Bei Podcasts ist übrigens auch noch ein zweites Thema, was total spannend ist. Du kannst ja bei Podcasts eine unendliche Nische auch machen, ja. Also ich habe Podcasts abonniert, die wirklich ganz spezielle, einer meiner Lieblingspodcasts in letzter Zeit beschäftigt sich mit Sekten und so weiter. Und das ist natürlich so ein Thema, was liest du nicht in der Zeitung oder so. Aber hier habe ich da meine Folgen, die ich mir zu einem ganz speziellen Thema anhöre. Ich höre mir auch einen Podcast zum Thema GmbH-Steuerrecht an und so. Das sind so Sachen, die sehr speziell sind, aber da habe ich mein Nischenpublikum. Das kann ich über die Podcast-Plattform ja auch wunderbar erreichen. Und dafür dann ein Bezahlmodell aufzusetzen, ist ja eigentlich relativ einfach.
Werden wir in Deutschland auch so einen Trend haben wie in den USA gerade, dass sowohl Podcast-Anbieter als auch Newsletter-Anbieter wie Substack oder eben Spotify oder Audible, dass die Künstler oder Autoren einkaufen und exklusiv an eine Plattform binden quasi aus, also das ist so eine Bewegung, dass Leute irgendwie aus dem Verlag kommen, sich irgendwie selbstständig machen, weil sie sich eine Marke erschrieben haben vorher oder ersendet haben, und sich dann selbstständig machen, und dann irgendwie kommt ein Großer vorbei und kauft die exklusiv ein und bindet die. Werden wir sowas auch in Deutschland haben, oder ist die Reichweite in Deutschland zu klein, dass weiterhin Podcasts eher so ein Nischenthema sind, weil der Markt nicht groß genug ist?
Also teilweise haben wir das ja schon. Also wenn man sich Böhmermann zum Beispiel anguckt, der irgendwie hinter einer Exklusivschranke ist, also bei Spotify oder bei Fridays for Future zum Beispiel. Also man hat schon so ein paar Sachen, wo das so ist. Meine persönliche Einschätzung dazu ist, man das kommt auf die Person total an. Also ich glaube, dass man darf sich da nicht selbst überschätzen als Journalist. Also es gibt durchaus journalistische Eigenmarken, die sozusagen unabhängig von ihrem Medium funktionieren. Aber also nehmen wir mal ein Beispiel, Franz Josef Wagner in der Bild. Ja, das ist sozusagen so eine Ikone in der Bild-Zeitung, die du auf Seite 2 eben findest. Die Frage ist sozusagen, wenn der irgendwann mal sagt, ich mache jetzt meinen eigenen Newsletter mit meinen Gedanken und verschicke den jeden Tag, weiß ich nicht, ob der sozusagen unabhängig von dieser starken Marke Bild auch funktionieren würde. Das müsste man mal testen. Andersrum gibt es durchaus auch Journalisten, die dann einfach den Verlag oder die Zeitung wechseln und die ihre Leser mitnehmen. Und seit Journalisten eine eigene Brand auch aufbauen, vor allem angetrieben durch Social Media, also eine eigene Twitter-Reichweite haben und so weiter, nimmst du die ja sozusagen mit zu deinem neuen Medium und dann natürlich auch zu deinem eigenen Medium. Also da kann das schon funktionieren. Ich würde das jetzt nicht pauschal beantworten wollen, dass es mal funktioniert, mal nicht. In den USA ist vieles einfach einfacher. Erstens durch diese Sprachbarriere, die es da nicht so gibt. Also mit Englisch kann man natürlich auch außerhalb der USA eine Reichweite aufbauen. Und man darf nicht vergessen, dass das Land einfach so unfassbar viel größer ist als Deutschland. Das heißt, die New York Times kann zum Beispiel ihr Abo für 1 Euro anbieten, aber eine deutsche Zeitung könnte das einfach nicht, weil lieber, sagen wir mal, 1 Million mal 1 Euro als irgendwie 20.000 mal einen höheren Betrag oder so. Das muss man immer ein bisschen vergleichen, deswegen kann man es nicht allgemein sagen, aber den Trend werden wir stellenweise auch in Deutschland haben oder weiterhin haben.
Ich meine, die New York Times ist ja nun sowieso eine globale Tageszeitung. Da,
genau. Obwohl sie eigentlich nur
sowieso, ja, aber da hinkt sowieso jeder Vergleich, also ja auch innerhalb der USA. Aber lass uns mal auf das Phänomen Substack eingehen. Was macht Substack deiner Meinung nach aus? Oder warum ist das auf einmal innerhalb von kürzester Zeit eine Plattform, die sich so stark entwickelt hat und so dermaßen boomt gerade? Woran liegt das?
Ich glaube, dass Substack einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort hatte. Und der Gedanke ist ja so banal eigentlich, ne? Zu sagen, okay, ich hole mir Newsletter-Schreiber und baue denen eine Paid-Infrastruktur auf. Weil vorher habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht vorher, muss ich sagen. Also ich habe so gar nicht überlegt, kann man Newsletter überhaupt in deine Paywall stellen? Dachte mir, nee, das geht nicht, wie soll man das machen? Aber die haben mal eben die Infrastruktur geschaffen, das zu machen. Und die meisten Journalisten haben ja gar keine Lust, sich mit IT oder mit Finanzen zu beschäftigen. Und deswegen gehen sie zu Substack, melden sich da an und sagen, okay, hier geht los. Und auch die Registrierung an den Newsletter ist ja unglaublich einfach für den Nutzer. Also ein einfaches Feld, kriegst die E-Mail-Adresse an und dann geht's los. Irgendwie das hat Substack hingekriegt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Substack irgendwie was Einmaliges geschaffen hat, weil es gibt ja auch inzwischen auch schon andere Player, die genau das Gleiche machen und durchaus auch ihre Reichweiten damit aufbauen. Ich glaube, Substack macht das so besonders, dass sie eben möglichst dem Schreiber das möglichst einfach machen. So. Und das ist irgendwie etwas, woran keiner vorher gedacht hat. Und ich glaube, dass es sehr schnell auch weitere Nachahmer geben wird. Ich denke auch, dass deutsche Anbieter sehr schnell machen werden. Also das ist es manchmal. Manchmal sind Dinge einfach so banal, so einfach. Also Twitter zum Beispiel, die Erfindung von Twitter war ja auch so einfach. Ne? Also zu sagen, okay, ich mache einfach eine Plattform, wo ich einfach chronologisch kurze Gedanken publiziere, klingt erstmal irgendwie absurd. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, das ist so sehr einfach. Auch YouTube. Also im Nachhinein denke ich mir, YouTube ist so eine einfache Idee. Aber manchmal muss man eben an der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle sein. Und ich glaube, die Zeit ist reif für bezahlte Newsletter. Also vor 10 Jahren wäre das vielleicht was anderes gewesen.
Aber eigentlich ist doch Substack auch nur sowas wie Medium, also eine Blog-Plattform mit anderen Mitteln, oder?
Im Prinzip ja. Also anders kann man es nicht sagen. Die haben halt noch diese Infrastruktur mit dem Zuschicken als E-Mail irgendwie geregelt, was irgendwie Medium kommen, glaube ich, nicht hat. Wenn ich auch hat, okay, dann bin ich noch nicht ganz up to date. Aber an sich ist es nichts Revolutionäres. Ne? Also ich glaube, das Substack hat es halt auch geschafft, irgendwie einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Mitteln zu sein und dann eben auch die richtigen Player irgendwie oder Multiplikatoren an sich zu binden, dass wir beide das eben kennen. Wir würden das ja wahrscheinlich nicht kennen, wenn wir nicht 1 oder 2 Journalisten da irgendwie erwischt hätten, die wir gerne lesen wollen.
Ja, ich meine, ich lese mittlerweile Newsletter über Newsletter. Und insofern, ich bin ja auch quasi ein Medien-Insider, auch wenn unsere Domain ein bisschen anders klingt, aber wir kümmern uns ja sehr stark um das, was irgendwie als nächstes passieren kann. Und deswegen gucken wir uns natürlich all die Sachen an, die gerade irgendwo in USA oder Asien anfangen zu trenden. Das ist ja logisch. Also ich schreibe ja auch selber seit Jahren bei Review allerdings ein Newsletter, 5 Things, den ich da vor allem schreibe, weil es so verdammt einfach ist, Inhalte, die man irgendwo hat, dort zu kuratieren, weil ich die einfach markiere oder bei Pocket reinschmeiße und dann einfach in das Template reinziehe und fertig. Ja, also was wir früher bei D64 mit dem D64-Ticker zum Thema Digitalpolitik mal angefangen haben, und das ist auf Mailchimp, und das ist ein ungeheuer mächtiges Tool, wo dieses Aggregieren dieser Inhalte, dieser Links total ungelöst ist. Das muss man irgendwie selber hinkriegen. Mit einer dezentralen Redaktion war das echt irgendwie ziemlich tricky, so mit Google Docs, wo das irgendwie reinläuft. Und da ist Review einfach mal 10 Schritte weiter und sagt einfach hier, schmeißt das da alles zusammen, und dann kann man das ganz einfach kuratieren. Und ich glaube ja, dass in dieser Kuratierung auch einfach so ein Kern des Journalismus ist, also dass jemand Inhalte für einen aufbereitet. Und deswegen, glaube ich, sind Newsletter eben gerade so spannend, weil man Leute findet, die Experten sind und die entsprechenden Inhalte aufbereiten.
Reviews ist zum Beispiel ein gutes Thema, dass es eben nicht nur bei Substack irgendwie ist, diesen Markt zu beackern. Bei Review hat mich zum Beispiel gestört, dass die Layout-Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Also ich meine, als ich das getestet habe, dann...
Das finde ich super.
Ja, aber das ist sozusagen, um da eine eigene Brand aufzubauen. Also wenn ich jetzt deinen User bei Review habe und noch 2, 3 andere, sehen die irgendwie gleich aus. Vielleicht ist das Headerbild ein anderes oder so. Und ich bekomme nicht das Branding-Gefühl. Und das ist, glaube ich, in einer Welt, wo wir unglaublich viele Medienmarken konsumieren, weil wir irgendwie über Aggregatoren gehen oder so, schon wichtig, dass man so versucht, noch ein Branding irgendwie hinzukriegen. Das war übrigens... Das hat Facebook ganz gut gelöst, fand ich. Und auch Apple News, dass du sozusagen, wenn du die Seite öffnest, dass du schon das Gefühl hast, dass du die Schriften und die Logos und so weiter und das Design irgendwie der jeweiligen Medienmarken schon erhältst. Das haben die ganz gut hingekriegt. Bei Review sehe ich das gerade nicht, aber vielleicht kommt da ja auch noch was. Die sind ja auch am Anfang, soweit ich weiß.
Ja. Haben aber auch, glaube ich, unter anderem Matzak als Kunden für Newsletter, was auch irgendwie ganz interessant ist. Ja. Wo du gerade Facebook angesprochen hast, wie siehst du denn die Entwicklung mit Google News und jetzt auch bald mit Facebook News, dass beide Plattformen jetzt auch Publishern Geld dafür geben wollen, dass deren Nutzer Inhalte dort rezipieren können?
Ich glaube, das ist so ein Tänzeln der Verlage und der Plattform umeinander herum, um ein Miteinander zu finden. Also eine Zeit lang war das sozusagen, nehmen wir mal Google News, war dann sozusagen der große Traffic-Lieferant, bis die Verlage irgendwann gesagt haben, okay, die verdienen jetzt aber Geld mit unseren Inhalten, da wollen wir was von abhaben. Dann gab es die Debatte um das Leistungsschutzrecht, dann hat Google gesagt, okay, dann machen wir da wieder nicht mit. Und jetzt versucht Google irgendwie den Schritt wieder auf die Verlage zuzugehen und sagen, okay, dann geben wir euch Geld. Am Ende ist es ja so, die Verlage haben Inhalte, die sie teuer produzieren, die sie distribuieren wollen. Die eigenen Plattformen reichen in der Regel wahrscheinlich nicht mehr aus. Also nur eine Website zu haben mit Artikeln ist eben nicht der Weg, um Reichweiten zu gewinnen oder um Geld zu verdienen auch damit. Und andersrum haben sich die Aggregatoren, und dazu zähle ich jetzt einmal Google News, als auch Facebook, als auch Update und Co., sich überlegt, okay, es geht aber auch nicht, dass wir mit Inhalten anderer irgendwie Geld verdienen, ohne etwas abzugeben. Und jetzt muss man darüber debattieren, ob die Abgabe des Leistungsschutzrechts irgendwie sinnvoller ist, oder eben, dass Google News sich bestimmte Publisher aussucht und denen irgendwie Geld gibt. Nicht ganz außen vor lassen darf man allerdings auch, dass es möglicherweise auch so ein bisschen medienpolitisch motiviert ist, da bestimmten Verlagen irgendwie immer wieder in besonderer Form irgendwie wie Geld zu geben, mit denen eine Kooperation zu machen, weil natürlich ein Verlag natürlich auf politischer Ebene dann keine Lobbyarbeit gegen Google oder gegen Facebook betreiben kann, wenn sie von denen auch profitieren. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Herumtanzen umeinander, bis man irgendwie ein Modell gefunden hat, wo beide Seiten irgendwie miteinander leben können. Und ich glaube, dass so wie wir es jetzt haben, ist es noch nicht gelöst und dass da noch was passieren wird. Und vielleicht ist es, also auch kleinere Publisher wie wir zum Beispiel würden ja auch irgendwann sagen, hey, Moment, der Tagesspiegel kriegt Geld und der Spiegel kriegt Geld von euch und wir haben vielleicht auch unsere Inhalte, die wir weiter verbreiten wollen, aber wir sind halt so klein, dass sie mit uns gar nicht redet. Da, glaube ich, muss man noch irgendein Modell finden, dass sowohl kleine als auch große irgendwie halbwegs gleichzeitig gut bezahlt werden können.
Ja, das ist auf alle Fälle eine spannende Entwicklung, vor der wir da stehen. Wenn wir mal so gucken auf die Entwicklung in Deutschland, wir hatten ja schon über die Tageszeitungsanbieter gesprochen. Wie stark siehst du denn Plattformen wie TikTok und Snap auf diesen Markt dringen und diese Eyeballs abziehend? Also Es gibt ja immer dieses Lamento, dass diese jungen Leute nicht Tageszeitungen lesen, auch nicht in digitaler Form, was ich total nachvollziehen kann. Als ich jung war, haben alle anderen auch nicht Zeitung gelesen. Ich habe das nur getan, weil ich Sohn eines Politikers war und mein Geschichtslehrer mich immer gefragt hat, was mein Vater mir von Unsinn erzählt hat. Und deswegen wollte ich einfach wissen, was in der Zeitung stand, damit ich denselben Blick auf die Nachrichten hatte. Nur deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, Nachrichten zu lesen. Ich finde das jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn junge Leute das nicht tun. Aber wie siehst du das mit TikTok und Snap, also mit diesen Video, snackable Content und so, verändert das grundlegend etwas in unserer Medienrezeption?
Also erstmal muss man, glaube ich, klar sagen, junge Leute interessieren sich sehr wohl für News, also für Nachrichten an sich. Ja, die Frage ist bloß, wie kommen die Nachrichten zu den jungen Leuten? Und das ganze Thema betrifft auch nicht nur junge Leute, sondern alle Leute. Also das eine ist ja sozusagen, wie viel Geld habe ich in meiner Tasche, die ich für News ausgeben möchte. Also da gibt es irgendwie eine natürliche Grenze. Und das Gleiche ist auch, und das ist vielleicht die wichtige Grenze, ist die einfach die Zeit. Wie viel Zeit habe ich, mich mit Dingen zu beschäftigen, ja? Also beispielsweise die moderneren Smartphones zeigen mir auch an, wie viele Stunden pro Tag nutze ich mein Handy. Das sind bei mir ungefähr rund 4 Stunden. Und wofür verwende ich jetzt diese 4 Stunden? Ich kann mich ja entscheiden. Nehme ich das, öffne die Spiegel-App und lese da, oder öffne ich TikTok, Snapchat und so weiter, wo ich meine Freunde auch habe. Und ich glaube, das kann man keinem Menschen verübeln, dass man irgendwie die Apps priorisiert, mit denen ich auch kommuniziere mit meinen Freunden. Nehmen wir jetzt einfach mal Snapchat. Ja, da schreibe ich mit denen. Und wenn ich dann dort aber auch News präsentiert bekomme, ist das ja ein Angebot der Verlage zu sagen, okay, du bist ja auf Snapchat und deswegen bereiten wir hier die News auf. Das andere, was du gerade angesprochen hast, ist dieses snackable Content. Und da, glaube ich, verändern wir uns tatsächlich. Dadurch, dass eben dieses Weiterklicken, ja, ich tippe rauf und dann kommt die nächste Story, die nächsten Snap und so weiter, führt natürlich auch dazu, dass ich in den ersten paar Sekunden gecatcht werden muss von einer News, um sie dann auch lesen zu wollen. Und was Verlage momentan auf Snapchat machen, ist ganz oft so ein Teaser zu zeigen, wo schön ein Bewegtbild irgendwie, die Story irgendwie kurz umrissen ist, und dann muss ich irgendwie runterscrollen, habe dann aber auch wieder einen Text. Und ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht dazu, wie das funktioniert, aber ich würde mal einfach prognostizieren, dass nicht alle irgendwie bis zum Ende des Artikels lesen, weil es einfach dann irgendwie aus dem Kosmos von Snapchat irgendwie rausfällt, indem ich da einfach einen langen Text lesen muss. Von daher müssen sich die Verlage durchaus überlegen, wie kann ich denn News aufbereiten, so dass ich irgendwie Leute in ihrer kurzen, hektischen Zeit irgendwie erwische. Und das ist echt eine lange philosophische Frage, weil es gibt eben auch Nachrichten, die kann ich vielleicht nicht in 3, 4 Snaps erklären, sondern da muss ich vielleicht irgendwie ein langes Zitat von jemandem mir angucken und so weiter. Aber wenn man Jugendliche mit einem Thema begeistern kann, also nehmen wir das Thema Klimawandel zum Beispiel, ja, das ist so ein Thema, da begeistern sich ganz viele junge Menschen, und da prognostiziere, dass die Leute sich auch tatsächlich einen langen Artikel zu dem Thema durchlesen, weil wenn du auf der Straße jetzt jemanden, 16-Jährigen fragst, erklär mir doch mal das Thema CO2 und Klimawandel, der wird dir einen ganz großen Vortrag darüber halten können, wie viel Prozent in der Atmosphäre CO2 sind, wie das in den letzten Jahren gestiegen ist und so weiter. Die sind ja durchaus informiert. Und ich glaube, die Medien müssen einfach nur den Weg finden, wie komme ich mit meinen Inhalten zu diesen Leuten, und muss ich ihnen vielleicht auch anpassen. Und ich würde sagen, wenn ich auf Snapchat bin in einer Umgebung, muss ich das audiovisuell erstens gestalten, und zweitens, wenn ich Text präsentiere, muss der auch so ein bisschen anders aufbereitet sein. Der Spiegel hat das wunderbar gemacht. Die haben die Snapchat-Artikel, die sie haben, die hatten so gelbe Unterstreichung mit so wichtigen Facts. Sie haben mal was fett gemacht, die haben mal was aufgelistet und so weiter. Und wenn man diese Erzählform Artikel aufbereitet, glaube ich, kann man auch andere Altersgruppen erreichen. Das Gleiche machen wir übrigens ja auch in anderer Form. Also wenn man zum Beispiel eine ältere Zielgruppe entdecken will, ja, die Artikel, die im Videotext aufbereitet sind, das sind auch Journalismus, aber die sind auch ganz anders geschrieben und die sind darauf angepasst, dass ich auf einem Fernsehbildschirm eben die 2, 3 Absätze dazu lesen kann. Ja, oder genauso wie Zeitungen, die dann anfangen, auch die Buchstaben größer zu machen, weil sie ein älteres Publikum haben. Das ist ja auch eine Form der Anpassung. Und das finde ich auch gar nicht verwerflich, wenn Medien überlegen, wo erscheine ich dann mit meinen Inhalten und wie muss ich sie dort anpassen.
Aber das ist natürlich dann wieder die Frage auch der Medienkompetenz. Also welche Inhalte werden wie rezipiert? Weiß man genau den Absender? Also unser Sohn ist 14 und der verbringt gefühlt 20 Stunden am Tag auf Reddit. Und da muss ich ihm dann auch mal wieder sagen, das ist eine ganz interessante Information, aber check doch mal bitte die Quelle. Ja, und da haben wir natürlich bei den etablierten Medien eine gewisse Sicherheit, dass da nicht kompletter Blödsinn steht. Das hat man bei vielen Quellen, die irgendwo im Internet kursieren, dann leider nicht. Wie kriegen wir das dann in Zukunft gelöst, dass man wenigstens ein Bewusstsein dafür entwickelt als junger Mensch, was vertrauenswürdig ist oder sein könnte?
Ja, du sprichst da ein Thema an, was uns, glaube ich, fundamental noch beschäftigen wird oder eigentlich auch schon tut und was noch nicht mal überspitzt gesagt irgendwie eine Gefahr für unsere Demokratie und unsere Rechtsstaatlichkeit ist, um ehrlich zu sein. Da mache ich mir sehr viele Gedanken drüber. Also Schritt eins ist, glaube ich, dass die Medien zusehen müssen, dass die auf den Plattformen, an denen andere Inhalte konsumiert werden, eben auch stattfinden. Ja, also wie viele Medien sind auf Reddit unterwegs eigentlich? Oder gut, schlechtes Beispiel, aber auch das Thema Snapchat, WhatsApp und so weiter, Telegram, das sind ja alles so Plattformen, wo auch andere Inhalte konsumiert werden und die klassischen Medien halten sich da zurück. Die heißt, wenn ich dort auf der Plattform bin, habe ich gar keine Chance, irgendwie Artikel von der Tagesschau irgendwie zu konsumieren, sondern ich habe nur das, was ich dort bekomme. Und das Phänomen, von dem du da sprichst, das ist nicht nur eins von jungen Menschen. Also ich habe in meiner eigenen Familie und auch im Freundeskreis so in der Altersklasse meiner Eltern, habe ich ganz viele Leute, die eben mit dem Internet nicht groß geworden sind und die überhaupt gar nicht unterscheiden können, ob das eine seriöse Quelle ist oder was nicht. Also nehmen wir mal Facebook, da gibt es ganz viele Seiten, die, sagen wir mal, sehr emotionale Grafiken verbreiten, wo dann irgendein toller Spruch draufsteht, der wird geteilt, dadurch bekommen die Seiten große Reichweiten, aber am Ende, wenn ich mir die Seite angucke, was die sonst so teilt, ist das eher so, sagen wir mal, im sehr rechten Milieu, was da so geteilt wird. Und da haben auch, sagen wir, vielleicht meine eigenen Eltern auch mal einen bösen Kommentar von mir bekommen, also dass sie sich genau angucken sollen, was sie da teilen. Ich hatte gestern gerade wieder, hatte mir ein Freund auch, wie gesagt, in Altersklasse zwischen 40 und 50, hatte mir ein WhatsApp-Video geschickt und dazu geschrieben, ob das stimmt, ob die Geschichte. Und da ging es um ein Plakat der Grünen, wo drauf stand, Tod dem weißen deutschen Mann. Das wäre so ein Grünen-Plakat gewesen, ob das echt ist. Dann habe ich das kurz gegoogelt, Grüne, tot weiß alter Mann, und habe einen Artikel von der Süddeutschen gefunden, wo dann erzählt worden ist, dass das eine Aktion war von der rechten Gruppe, und hatte ihm das dann zurückgeschickt und so weiter. Und dieser Schritt, irgendwie etwas zu googeln, um zu gucken, ob ich eine verlässliche Quelle finde, das schafft die Generation zwischen 40 und 50 in einigen Teilen offenbar nicht mehr und kommt dann in diesen Strudel aus Fake News dann irgendwie so rein. Und ich glaube, das ist ein generationsübergreifendes Problem, das wir angehen müssen. Und das ist zum einen lösbar eben, dass die Medien in diesen Bereichen selbst publizieren. Und das Zweite, und das ist vielleicht dann auch nochmal ein wichtiges Thema, ist, dass wir in den Bereich Schulbildung nochmal reingehen. Ja, die erwachsenen Leute, die erreichen wir vielleicht gar nicht mehr mit Medienkompetenz, weil wir keine Möglichkeiten haben, den nochmal die auf die Schulbank zu setzen und zu sagen, okay, lass uns mal gucken, wie wir Quellen bewerten. Aber ich sehe da eine ganz große Verantwortung in den Schulen, einfach, wie man das aus dem Geschichtsunterricht kennt, einen Quellencheck zu machen. Ja, wenn ich mir eine historische Quelle angucke, aus dem Mittelalter oder so, dann gucke ich mir auch an, wer ist der Absender, in welchem Kontext hat er das publiziert, kann das sein? Und das Gleiche müssen wir auch jetzt machen. Also zu überlegen, keine Ahnung, wenn ich einen Artikel von Russia Today habe, zu überlegen, okay, von wem wird Russia Today finanziert, kann die Information stimmen, und das einfach, dass jeder für sich neutral bewerten kann, okay, diese Information muss ich irgendwie unter dem Gesichtspunkt sehen, dass sie eben doch vom Kreml finanziert ist. Und wenn das ein Artikel ist über den Regenwald in Brasilien, kann ich vielleicht sagen, da wird der Kreml vielleicht keine Einflussnahme genommen haben. Aber wenn das ein Artikel ist, der was über die Umfragewerte von Merkel sagt, dann ist diese Information durchaus mit Vorsicht zu genießen. Und diese Medienkompetenz, diese Ausbildung dazu sehe ich ganz klar in der Schule. Und wir müssen uns irgendwas überlegen, wie wir die Erwachsenen, die jetzt nicht mehr in der Schule sind, irgendwie da auch noch mitnehmen können. Sonst haben wir da...
Ja, vor allen Dingen, weil man ja nicht erwarten kann, dass Leute jetzt Inhalte permanent hinterfragen und sich selber ein Bild machen können und wollen, sondern man will ja gerade deswegen auf journalistische Inhalte zurückgreifen, damit jemand anders sich die Arbeit gemacht hat und man das selber nicht tun muss. Ja, und dafür genau. Gibt's ja auch Marken, Medienmarken, die etabliert sind, weil die ein gewisses Vertrauen haben.
Genau, und aber diesen Schritt zu wagen, okay, ich suche mir einfach eine zweite Quelle für eine Information zum Beispiel und guck dann, finde ich sie bei Süddeutsche Tagesschau oder so ähnlich oder gleichlautend. Diesen Schritt muss man ja erstmal machen. Und der ist natürlich schwierig, wenn ich bei WhatsApp ein Video bekomme, wo, keine Ahnung, irgendwie Blödsinn verbreitet wird, ist natürlich die Hürde, WhatsApp zuzumachen, Google aufzumachen oder Bing aufzumachen und dann was zu suchen, natürlich viel, viel höher als diesen mit dem Finger drauf zu drücken und das einfach weiterzuteilen. So. Und das ist irgendwie die Gefahr, die ich sehe. Ich habe bei meiner Familie, meine ganze Familie macht nichts mit Medien, die habe ich inzwischen in Anführungsstrichen erzogen dazu, bevor sie irgendwas weiterleiten, mich anzurufen und mich zu fragen. Und das machen sie auch ganz oft tatsächlich. Und ich suche das dann für die raus. Und das mache ich auch gerne. Und ich finde es auch wichtig, das zu tun. Aber ich glaube, hier können Journalisten auch nochmal auch selbstbewusst daran gehen und sagen, okay, wir sind die News wirklich checken. Und da hilft natürlich alles nicht, was in jüngster Vergangenheit passiert ist, die das Gefühl geben, dass Verlage eben doch auch nicht so sauber arbeiten. Ne? Ich will jetzt den Spiegel nicht ansprechen, aber es ist einfach so. Das hat der ganzen Branche nicht gut getan. Also da hoffe ich, dass wir da irgendwie vorankommen. Was übrigens in dem Zusammenhang auch hilft, ist, dass viele Journalisten inzwischen dazu neigen, ihre Recherchewege offen zu legen. Also zum Beispiel zu sagen, ich habe mich mit dem und dem am Telefon unterhalten. Das sind so Indizien, die man in so einen Artikel auch reinpacken kann. Oder auch, dieser Artikel wurde geändert, weil wir haben uns geirrt oder der Faktencheck hat das und das ergeben. Indem wir das auch immer wieder publizieren, geben wir natürlich auch den Lesern die Möglichkeit, vielleicht eigene Faktenchecks auch zu lernen. Weil wir als Journalist, also das Wissen, was wir haben, um Quellen zu prüfen, das kann ja im Grunde genommen jeder andere machen. Also das, was ich als Journalist mache, ich suche mir eine zweite Quelle raus. Irgendwie, das ist ja nur eine Banalität, die ich zwar in meiner Journalistenausbildung mitgenommen habe, aber das kann jeder andere ja auch machen. Und ich glaube, wenn wir darüber schreiben, dass wir so und so vorgegangen sind, hilft das auch so ein bisschen eben eine Anleitung an die Hand zu geben, selbst einen Faktencheck zu machen.
Mhm. Wenn wir mal in die Glaskugel gucken für die nächsten Jahre, was ist denn das nächste große Ding, wo ich als Investor unbedingt raufgucken sollte, weil da die Entwicklung hingeht und da sollten wir dringend rein investieren? Jetzt mal so ganz altruistisch gefragt, ohne irgendwelche Motive.
Nein, ganz abgesehen von Medienzeiler.
Ja, du, ihr habt euch ja nicht bei uns beworben, was ich natürlich auch wieder als Schlag in die Magengrube gewertet habe, aber damit müssen wir eben umgehen, ja. Also,
ja, kann ja, vielleicht, ihr macht ja regelmäßig Badges, also vielleicht können wir da in den nächsten noch mit rein, aber mal abgesehen davon, ich glaube, dass das ein großes Thema wird sein TV, also ich glaube, dass es eine Disruption noch im TV-Geschäft geben wird, also wenn du dir zum Beispiel anguckst, dass diverse, vor allem Boulevardmedien, anfangen irgendwie eigene News-Sendungen hochzuziehen. Also in Deutschland wäre das ganz führender Bild bei. Und Welt mit dem eigenen TV-Sender nehme ich da mal raus, weil das ist nochmal ein anderer Bereich. Aber auch in Österreich mit oe24.de oder TV und genauso der Blick, die fangen ja an mit auf einem Niveau von einem Nachrichtensender da was hochzuziehen. Ich glaube, das ist nochmal ein Bereich, dass man im Netz noch eigene TV-Sender aufbauen kann. Und das muss ja noch nicht mal auf einer Plattform wie Bild.de geschehen. Das kann ja auch sozusagen unabhängig auf weiteren Kanälen passieren. Das kann auch auf YouTube passieren. Und da, glaube ich, ist nochmal eine Entwicklung, dass so Leute anfangen, irgendwie eigene Sendung hochzuziehen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das Leute machen, die gar nicht in einem Verlag arbeiten, sondern irgendwie im anderen Bereich. Denn das ist ja auch eine Frage, was machen Influencer irgendwann aus ihrem Geschäft? Also die haben jetzt Reichweiten, die präsentieren Handtaschen, aber vielleicht fangen sie auch irgendwann mal an, irgendwie in einem anderen Bereich irgendwie ihre Reichweite zu nutzen. Das wäre doch mal ein interessanter Bereich. Und ich glaube, das Thema Aggregation ist auch noch nicht ganz durch. Also in so einer Welt, wo es irgendwie super viele News-Outlets sozusagen gibt, braucht es ja auch so solche Aggregator-Möglichkeiten. Da gibt es ein paar Apps, die auf dem Markt sind, die wurden in letzter Zeit auch gut finanziert. Aber vielleicht gibt es da nochmal irgendwann andere Möglichkeiten, Aggregation zu betreiben, die vielleicht, ja, ich sag mal so, die, wo ich mir nicht eine App runterladen muss, sondern die mich auf einem irgendeinem anderen Ökosystem irgendwie erwischen. Kann ich jetzt nur so in die Glaskugel gucken, dass da nochmal irgendwas geht. Also wie gesagt, Bewegtbild ist, glaube ich, nochmal ein Thema, was interessant ist, und Aggregation und Zusammenfassung und sowas. Das sind so zwei Bereiche, die ich ganz spannend finde und wo ich mir vorstellen kann, dass es da noch was gibt. Achso, und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, das Thema lokale News ist noch nicht durch. Also ich glaube, das Thema Local News, also wenn die Regionalzeitungsverlage sich nicht bald bewegen, da was zu machen, komme ich oder jemand anders und mache da nochmal eine eigene Gründung. Und ich glaube, das Thema lokale News wird nie weggehen. Also jeder interessiert sich für seine Nachbarschaft. Und das ist auch völlig egal, ob ich in Berlin lebe oder auf dem Land oder in einem Flächengebiet. Wenn ich da ein News-Angebot finde, was irgendwie da mein Bedürfnis erfüllt, dann glaube ich, gibt es da auch nochmal als Investor interessante Möglichkeiten.
Wunderbar. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du uns nicht nur deine Zeit gewidmet hast, sondern auch wirklich spannende Insights erzählt hast über die Branche. Allen Hörerinnen und Hörern kann ich nur nahelegen, medieninsider.com zu besuchen und alles zu abonnieren, was man abonnieren kann. Und ich freue mich auf weitere spannende Insights, die dort demnächst publiziert werden. Vielen Dank, Matthias.
Vielen Dank dir.
Das war der NMA Fireside Chat mit Nico Lummer. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, Subscribe oder ein Share da. Wir freuen uns auch über eure Reviews auf Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Fireside Chat oder NMA Weekly Podcast.